Berliner Geschichten aus der Berliner Geschichte. In Ihrem History-Podcast der BZ. Herzlich willkommen zu einem neuen Blick zurück, Ihrem History-Podcast der BZ. Heute ein ganz besonderes Thema, Berlin und die Beatles. Tja, haben die Beatles eigentlich jemals live in Berlin gespielt? Die Experten wissen es. Nee, haben sie nicht. Und so wäre der Podcast ziemlich schnell zu Ende. So, bis zum nächsten Mal, Ihr Oliver Oman von der BZ. Aber wir machen es diesmal mal ein bisschen anders. Wir tun so, als hätten die Beatles einmal in Berlin gespielt und fragen uns, wie hätte dieser Gig ausgesehen? Und ich verrate Ihnen dann, warum es knapp davor war, dass wir John, Paul, George und Ringo mal erlebt hätten. Und ich verrate Ihnen auch, warum es dann doch nicht dazu kam. (Musik) 1963 eroberten die Beatles Europa. 1964 die USA und damit eigentlich die ganze Musikwelt. Und spätestens 1965 fragten sich die deutschen Fans, wann kommen die Beatles eigentlich wieder mal nach Germany? Die Jungs waren das letzte Mal 1962 in Deutschland aufgetreten, und zwar im Dezember im Star Club in Hamburg. Seit dem Spätherbst 65 gab es dann tatsächlich Verhandlungen. Die Initiative ergriff eine Zeitschrift, kennen Sie alle, die Bravo. Die wurde 1956 gegründet und seit Mitte der 60er Jahre wurde sie ein Riesenerfolg mit über 1 Million Exemplare pro Woche, Stückpreis 1 Mark. Und kaum bekannt, die Bravo gehörte seit dem Frühjahr 1965 zu Axel Springer. Der Verleger hatte nämlich den Kindler-Verlag erworben und die Bravo war sozusagen mit drin. Er gab sie dann wenig später wieder ab, aber 65 im Hinterkopf behalten, gehörte sie zu unserem Verlag. Bereits im September 1965 hatte Bravo eine Tournee der Rolling Stones durch Deutschland organisiert. Am 15. September 65 spielten sie auch in Berlin. Ha, aber nach nur 20 Minuten war das Konzert in der Waldbühne zu Ende. Das Ergebnis ist bekannt. Die BZ beschrieb es damals so. Alles, was die entfesselte Meute in die Hände bekam, wurde kurz und klein geschlagen. 2 Stunden lang kämpften 369 Polizisten gegen die randalierenden Massen, konnten erst gegen Mitternacht die letzten Kampfhähne in die S-Bahn drängen. Doch in den Waggons ging der Kampf weiter. Bilanz der Stones-Nacht: 87 Verletzte, 85 Festnahmen, demolierte Autos, Motorräder und Lampen. 400.000 Mark Schaden insgesamt. Die Hälfte davon für zerstörte S-Bahn-Waggons. Tja, die Waldbühne war erst 13 Jahre später wieder bespielbar. Doch jetzt zurück zur Bravo. Nach dieser Stones-Tour wendete sich ein Redakteur und Korrespondent in London, der Bravo, der hieß Karl-Heinz Kukowski, an das Beatles-Management. Der fünfte Beatle, also einer der vielen Menschen, die als fünften Beatle in die Geschichte eingingen, hieß Brian Epstein und gab nach kurzen Verhandlungen bald grünes Licht für 3 Gigs der Fab Four in Deutschland. Er hatte damals offenbar im Tourkalender der Band noch ein klitzekleines Zeitfenster im Juni 1966 frei. Und zwischen Plattenaufnahmen in den Abbey Road Studios und der nächsten Tour Richtung Japan und Philippinen konnten die Beatles nach Germany reisen. Im Frühjahr 66 sickerten dann die ersten Gerüchte über die Deutschland-Tour durch. Am 12. April meldete die BZ: Nun endgültig, die Beatles kommen im Juni. Liebe Schlagerfreunde, in den nächsten 48 Stunden wird sich endgültig entscheiden, in welchen Städten die Beatles auftreten werden. Heute telefoniert Tourneeorganisator Charlie Buchmann mit Veranstaltern. Ja, also da müssen die Fans, und davon gab es 1966 in Berlin eine ganze Menge, ziemlich heiß gewesen sein. Und Berlin, das war nun wirklich allen klar, schien gesetzt. Natürlich neben Hamburg, wo die Beatles ja groß geworden waren. Und Berlin hatte mit dem Sportpalast und der Deutschlandhalle 2 große Hallen zur Verfügung, Naja, die Waldbühne fiel im Vorfeld ja bereits aus, haben wir ja gehört. Den haben die Stones-Fans kaputt gemacht. Das Olympiastadion auf der anderen Seite kam nicht in Frage. Aber warum eigentlich nicht? Die Beatles sollen angeblich gesagt haben, sie wollten keine Stadien spielen, aber am 15. August 65 hatten sie im Shea Stadium in New York vor 55.000 Fans gespielt. Egal. Aber dann, eine knappe Woche später nach dem BZ-Bericht, der große Schock für alle Fans. Die Beatles gaben Berlin einen Korb. München, Essen und Hamburg waren als Spielorte ausgesucht worden. Beatles für Berlin gestorben, titelte BZ. Der Grund? Angeblich gab es Probleme mit dem Veranstaltungsort. Der Sportpalast war nämlich bereits gebucht für eine Eisgala von Marika Kilius und Hans-Jürgen Bäumler, damals große Stars. Die Deutschlandhalle mauerte. Na, vielleicht aus Angst vor Beat-Fans, man weiß es nicht. Für Juni hatte man außerdem schon Gäste eingeladen, die Harlem Globetrotters aus den USA. Ein Deutschlandtreffen der Burschenschaften war angesagt und eine Winnetou-Show mit Bruce Lowe als Old Shatterhand. Nix mit John, Paul, George und Ringo.
If you don't know who this is, that's Ringo Starr.
Angeblich versuchte hinter den Kulissen sogar der Senat noch über einen Auftritt zu verhandeln. Aber schließlich, es blieb bei 3 Stationen in Westdeutschland. Immerhin, für Berliner Fans waren 2 Sonderflüge zu den Konzerten in Hamburg geplant. Und die Beatles sollen traurig erklärt haben, schade, wir wollten ganz sicher nach Berlin, aber andere Termine hindern uns, die Tournee zu verschieben. Traum geplatzt. Aber hier stellt sich nun die Frage, was wäre, wenn? Was wäre gewesen, wären die 4 Pilzköpfe doch nach Berlin gekommen? Ich kann Ihnen heute hier ziemlich genau erzählen, wie dieser Auftritt abgelaufen wäre. Rekonstruiert aus den tatsächlichen Gigs in Deutschland, aus Zeitzeugengesprächen und Dokumenten. Wann und wie wären die Fab Four nach Berlin gekommen? Hätten sie übernachtet? Wo hätten sie überhaupt gespielt? Und welche Songs hätten die Berliner Fans gehört? Was hätten John, Paul, George und Ringo sonst noch in Berlin unternommen? Auf alle diese Fragen gibt es plausible Antworten. Wagen wir einmal das Experiment und erzählen von einem Beatles-Konzert in Berlin, das es niemals gab.
Ladies and gentlemen, honored by their country, decorated by their queen, and loved here in America, here are the Beatles!
Der Termin für das Berlin-Konzert stand von vornherein fest. Nach dem Auftakt in München kommen die Jungs nach Berlin. Dann geht's weiter nach Hamburg. Von Süden nach Norden. Berlin ist also der Termin, den dann tatsächlich Essen bekam. Samstag, der 25. Juni 1966. Nach der Übernachtung im Bayerischen Hof in München wären die Beatles wohl nicht mit ihrem Sonderzug nach West-Berlin gefahren, übrigens derselbe Salonwagen, den auch Queen Elizabeth ein Jahr zuvor genutzt hatte, kosten 22.000 Mark, wenn man ihn benutzte, nach Berlin wären die Jungs sicher aus Sicherheitsgründen geflogen. Also Landung am Vormittag in Tempelhof. Hätte sich der regierende Bürgermeister Willy Brandt den Empfang entgehen lassen? Sicher nicht. Auch mit jubelnden Fans am Flughafen und auf den Straßen wäre zu rechnen. Naja, vielleicht nicht ganz so viel wie 3 Jahre zuvor bei John F. Kennedy. Die Beatles hätten gewunken, sie wären in Mercedes-Limousinen gestiegen und losgefahren. Aber wohin? Denkbar wäre ein Kurzbesuch, wie damals oft üblich bei Gästen, im Rathaus Schöneberg, um sich ins Goldene Buch der Stadt Berlin einzutragen. Ein Besuch an der Mauer? Eher unwahrscheinlich. Manager Brian Epstein vermied politische Statements. Erst wenig später werden sich die Beatles auch politisch engagieren. All you need is love and give peace a chance. Spätestens am frühen Nachmittag dann zum Auftrittsort. Da Bäumler-Kilius im Sportpalast schon ihre Runden auf dem Eis drehen, wurde die Deutschlandhalle für die Beatles gebucht. Sie ist West-Berlins größte Veranstaltungshalle. 10.000 Fans passen hinein. Der Innenraum wird wie bei allen anderen Deutschlandkonzerten der Beatles bestuhlt. Dass danach dann alle aufspringen und völlig ausrasten, ist ja selbstverständlich. Die Beatles beim Besuch abgeschirmt, zurückgezogen für einen Lunch in der Garderobe. Dort trinken sie Bier, auf Fotos erkennt man Becks, sie rauchen alle vier und spielen sich ein wenig warm. Kurz vor dem Auftritt ziehen sie sich um. Die Uniformen der ersten beiden Jahre haben sie längst abgelegt. Sie tragen auch keine Krawatten mehr und die Haare sind noch länger geworden und struppiger geworden. Und John sieht man jetzt backstage sogar schon mit seiner runden Brille. Vor der Halle strömen längst die Fans zusammen. Die BZ berichtete seit Tagen über das Beatles-Fieber in Berlin. Welche Songs haben sie im Gepäck? Werden die Fans die Halle zerschlagen wie bei den Stones? Hat Paul heimlich die schöne Jane Asher geheiratet? Sprechen die vier immer noch Deutsch? Und natürlich hat die BZ auch einen Doppelgängerwettbewerb organisiert. Gewonnen hat ein Ringo aus Reinickendorf. Die Beatles werden zwei Konzerte an einem Tag spielen. Die Tickets für Berlin kosten zwischen 10 und 25 Mark. Zum Vergleich, eine Single der Beatles kostete damals 4,75. Eine BZ 15 Pfennig. Ich denke mal, wenn man den Preis von 10 bis 25 Mark mal 5 rechnet, hat man etwa den Eurokurs von heute. Also so 100 bis 150 Euro. Also ziemlich happig die Preise. Die erste Show des Tages beginnt um 16:45, 17.15 Uhr. Die zweite um 21 Uhr. Beide dauern 2 Stunden. Vor den Beatles spielen 3 Vorbands, nämlich Cliff Bennett and the Rebel Rousers, die Rattles und Peter und Gordon. Vorbands ist vielleicht ein bisschen tief gestapelt. Alle drei waren damals recht bekannt. Die Rattles waren große Stars in Berlin. Peter und Gordon, besonders der Peter, wurde fast Paul McCartneys Schwager, denn er hieß Peter Asher, war der Bruder von seiner Flamme Jane Asher. Naja, und Cliff Bennett und die Rebel Rousers stammten aus dem großen Beatstall vom Beatles-Manager Brian Epstein. Alle durften jeweils eine halbe Stunde spielen und dazwischen ertönten in der Halle Durchsagen, um die Fans heiß auf den Hauptact zu machen. Man hört so etwas wie:
Soeben wurde die Limousine der Beatles am Kurfürstendamm gesehen.
Dann natürlich ein tobendes, johlendes Publikum und dann noch:
Paul hat noch unterwegs eine Bockwurst gegessen.
Solche Durchsagen kamen. Schließlich bemerken die Fans, dass auf der Bühne auf einem Podest ein Ludwig-Schlagzeug aufgebaut wird. Daran wird dann irgendwann das Beatles-Logo auf der Bassdrum angebracht. Daneben werden 3 Vox-Verstärker angeschlossen. Jeder hat rund 100 Watt. Damit würde heute wahrscheinlich nicht mal eine Dorfkapelle auftreten. Das Licht in der Deutschlandhalle bleibt weitgehend an und schließlich kommen die Jungs auf die Bühne. Ringo setzt sich an Schlagzeug, John und George haben ihre Gitarren umhängen, Paul den Hofner Violinbass, ein deutsches Fabrikat, umgehängt. Hat er übrigens für 287 Mark in Hamburg gekauft, ein paar Jahre vorher. Ja, und dann geht's los. Die Setlist ist auf der Tour immer dieselbe. Die Beatles legen los mit Rock'n'Roll Music, einem Stück aus dem 64er Album Beatles for Sale. Die Bravo hatte vorher den Fans versprochen, die Beatles kämen mit einem Koffer neuer Hits. Naja, tatsächlich spielen sie nur bekannte Songs. Insgesamt sind es 11. Nach dem Auftakt kommt She's a Woman und If I Needed Someone, das ist der Part von George, dann John mit Day Tripper und Babies in Black. Nach I Feel Fine, Single-Hit, folgt Paul's Yesterday. Übrigens nicht alleine an der Gitarre wie bei anderen Gelegenheiten, sondern John begleitet ihn hinten an der Rhythmusgitarre. Dann folgt I Wanna Be Your Man, Das ist Ringos Part. Immer bei jedem Konzert muss Ringo einmal singen. Und Nowhere Man von John wieder. Schließlich die letzte Hitsingle, Paperback Writer. Und als Rausschmeißer gibt's nochmal Rock'n'Roll, I'm Down. Das war die B-Seite vom Hit Help. Tja, und das Ganze dauert ungefähr wie der Podcast kaum eine halbe Stunde. Zugabe, Fehlanzeige. Die Beatles verneigen sich synchron und dann verschwinden sie hinter der Bühne. Und das war's schon, der erste Teil der Berlin-Show. Ach, kurz dürfen sich die Beatles frisch machen, trinken noch ein Bier, essen ein Sandwich und dann geht's zu den Journalisten. Und zwischen beiden Konzerten ist etwa ab 19.45 Uhr eine Pressekonferenz angesetzt. In einem Nebenraum der Deutschlandhalle oder vielleicht in einer benachbarten kleineren Messehalle. Die Beatles haben sich umgezogen, wirken etwas müde und zunächst dürfen die Fotografen ran. Die vier stehen erst nebeneinander fürs Querformat, dann setzen sich Ringo und John, Paul und George bleiben stehen. Für alle, die quadratisch 6x6 knipsen. Die Beatles sind Profis. Dann eine kleine Fragerunde.
Stimmt es, dass Sie für Ihr neues Buch Dinge geklaut haben, John?
Lennon lächelt und nickt und sagt,
Yeah, that's right, hihi. Stimmt es, dass ihr Ärger in den USA habt wegen eines neuen Plattencovers?
Paul erklärt,
ja, das Foto war dumm ausgesucht und wird jetzt ausgetauscht. Sind deine Haare echt, Ringo?
Nein, sagt Ringo, wir tragen alle Perücken. Haha. Liebt ihr Berlin?
Ja, klar, wir lieben Berlin.
Dann geht's wieder backstage und fertig machen zur zweiten Show. Wieder die drei Vorbands, die 11 Songs und über 10.000 kreischende Kehlen und die synchrone Verbeugung am Schluss. Kurz nach 23 Uhr ist Berlin gespielt. In der Limousine geht's sofort zum Flughafen Tempelhof. Die Beatles wollen noch in der Nacht zum Schloss Trembrüttel bei Hamburg, wo sie vor dem letzten Deutschlandauftritt übernachten. Tja, so hätte der Beatles-Tag vor 62 Jahren ausgesehen. Was ich vortrug, hat sich anderswo genauso zugetragen. Kein Detail ist ausgedacht.
Dankeschön, vielen Dank. We'd like to sing another number. Hey, all right, this is another song, this. And this song's called Nowhere Man in E.
He's a real nowhere man.
Berlin spielte aber nicht nur in der Fiktion, sondern auch in der Wirklichkeit eine Rolle in der Beatles-Geschichte. Und das soll abschließend auch noch beleuchtet werden. Rückblick. Hamburg, Oktober 1960. Die Beatles landeten vor knapp 2 Monaten aus Liverpool in der Stadt. Gruppen aus England sind der letzte Schrei in Hamburg und der Weg ist ja nicht weit. Im Indra haben die Beatles knapp 50 Mal gespielt, alle in schwarzem Leder gekleidet und mit Pomade im Haar. Elvis Presley war ihr Vorbild, musikalisch aber auch Chuck Berry, Little Richard und Buddy Holly. Ringo spielt damals noch bei der Konkurrenz, am Beatles-Schlagzeug sitzt Pete Best. Den Bass zupft ein gewisser Stu Sutcliffe, naja, er tut wenigstens so, denn richtig spielen kann er nicht. Macht Schau, ruft man ihnen zu und sie machen Schau. Teilweise 10, 12 Stunden pro Abend und Nacht. Niemand hat so viel gespielt wie wir, sagt George später. Damals war er übrigens gerade erst 17 Jahre alt. Im Oktober 1960 sind die Jungs schon aufgestiegen, spielen jetzt, wie Ringo mit Rory Storm, schon im Kaiserkeller. Und eines Abends verirrt sich ein Berliner Kunststudent in diesen Keller, hört die Beatles und ist begeistert. Am nächsten Abend bringt er gleich seine Studentenfreunde mit und man freundet sich an. Klaus Fuhrmann heißt dieser junge Berliner. 1938 geboren in Reinickendorf, aufgewachsen in Heiligensee, wo seiner Familie bis heute viele Grundstücke gehören. Die Begegnung mit den Beatles ändert sein Leben und die Freundschaft zu ihnen bleibt bestehen. Bis heute. Fuhrmann macht die Beatles auch mit Astrid Kircher und dem Fotografen Jürgen Vollmer bekannt. Studienkollegen. Astrid verliebt sich in Stu. Jürgen verpasst John und Paul später die Beatles-Frisur. Astrid verpasst übrigens Stu vorher schon. Ja, und Klaus? Klaus wird selbst weltberühmt, weil ihn John um einen Gefallen bittet. In den Wochen vor der Mini-Tournee nach Deutschland waren die Beatles noch im Studio. Die Songs, die sie damals aufnahmen, wurden ihre neue Langspielplatte. Erst wollten sie sie Abracadabra nennen, dann Pendulum oder Beatles on Safari. Paul schlug schließlich Magic Circle vor und John machte daraus Four Sides of the Circle. Daraus wurde dann letztendlich Revolver. Gemeint ist damals nicht das Schießeisen, sondern der sich drehende Plattenteller. Revolver. Ja, und jede Platte braucht ein Cover. Und John rief Klaus an. Der war gelernter Grafiker, studierter Grafiker. Klaus, hast du Lust, eins zu entwerfen? Und Klaus Voormann sagte zu und schuf in wenigen Tagen oder wenigen Wochen eines der berühmtesten Cover der Musikgeschichte. Dafür gab es 50 Pfund Gage, aber immerhin auch einen Grammy. Klaus Voormann begleitet die Beatles dann weiter. Bei Soloprojekten spielt er Bass, wie zuvor schon in der Band von Manfred Mann. Voormann ist auf Cold Turkey, Imagine, Jealous Guy von Lennon zu hören, auf All Things Must Pass von George Harrison und auf Ringo von Ringo. Nur Paul brauchte mich nie, scherzt Voormann einmal, er spielt ja selbst Bass. Freunde sind sie trotzdem bis heute. Na, apropos Paul. McCartney war tatsächlich der erste Beatle, der jemals in Berlin auftrat. Das war am 24. August 1972. Mit seiner neuen Band Wings gastierte er in der Deutschlandhalle. Seither spielte er oft in Berlin, zuletzt, glaube ich, 2016 in der Waldbühne. Wo Paul auf Deutsch rief, ich freu mir wie Bolle. Ein bisschen Deutsch hatten nämlich alle Beatles gelernt, natürlich in Hamburg. Im Februar 64 hatten sie ja auch, wenn auch eher widerwillig, sogar zwei Songs auf Deutsch aufgenommen. Sie liebt dich von She Loves You und Komm, gib mir deine Hand, I wanna hold your hand. Die Ansagen auf der Tour, auf der Deutschland-Tour, machte übrigens George teilweise auf Deutsch.
Thank you, sir. Next song from Beatles for Sale Langspieler heißt Yesterday.
George selbst spielte leider nie in Berlin. Aber jüngst übrigens sein Sohn Danny, der heute 46 ist und Musik und Filme macht. George starb 2001. Ringo kam immer mal wieder mit seinen Allstars nach Berlin, zuletzt 2018 im Tempodrom. Ja, und John? Tja, John Lennon war tatsächlich niemals in Berlin. 1969 hatte er mal einen Plakatgruß in unsere Stadt geschickt. War is over, sah man auf Plakaten an der Mauer. If you want it, stand klein darunter, wenn du es willst. Und noch kleiner, beste Weihnachtsgrüße von John und Yoko. Das war eine weltweite Friedensaktion des Künstlerehepaares. Vor seinem gewaltsamen Tod 1980 hatte er sich für 5 Jahre aus dem Rockerleben zurückgezogen. Und kurz bevor er erschossen wurde, war sein Comeback-Album Double Fantasy erschienen und auch eine große Welttournee geplant, die ihn gewiss auch nach Berlin geführt hätte. Aber es kam anders. Seine Frau Yoko Ono erlebte ich 1986 einmal im Metropol. Es war ein denkwürdig merkwürdiges Konzert. Sie kam auch 2013 nochmal in die Stadt und besuchte das John-Lennon-Gymnasium in Mitte. Das heißt seit 1994 nach dem Beatle, der übrigens selbst alles andere als ein Musterschüler war. Und 2017 fand man Hehlerware aus Johns Nachlass in Berlin wieder, darunter Tagebücher und 2 Nickelbrillen. Die hatte ein Chauffeur von Yoko 2006 aus dem Apartment in New York geklaut. Wie sie dann nach Berlin kam, wusste man nicht. Aber Yoko bedankte sich sehr herzlich, dass man die wertvollen Stücke wiedergefunden hatte. Ja, wer die Beatles 1966 tatsächlich in Deutschland live sah, der erlebte Musikgeschichte. Denn nach den 3 Gigs folgt nur noch ein Abstecher nach Japan, in den Philippinen und eine sehr kurze US-Tour. Ja, und dann machten die Beatles Schluss mit Konzerten und Live-Auftritten. Wir hatten genug von Auftritten, erklärte John. Ich kann mir wirklich keinen Grund vorstellen, der uns noch zu einer weiteren Tour veranlassen könnte. Wir sind ehrlich erschöpft. Hat er ein bisschen tief gestapelt, denn so erschöpft waren sie nicht. Später oder wenig später folgten die größten Alben, Sgt. Pepper's, Abbey Road und so weiter. Klaus Voormann war aber nicht der einzige Berliner, der die Beatles beeindruckte und der befreundet war. 1963 trafen sie auch eine Berlinerin. Das war eine besondere Berlinerin und ich kann mir vorstellen, dass sie die Beatles mochte. Das war bei einem Auftritt vor der Queen Mom und Prinzessin Margaret bei einer Benefits-Veranstaltung der sogenannten Royal Variety Show. Und diese Berlinerin stand auch auf der Bühne und sang und sie hieß Marlene Dietrich. John sang Twist and Shout und Marlene sang Sag mir, wo die Blumen sind und Lilly Marlene. Paul hat verraten, vor dem Auftritt waren sie etwas aufgeregt. Sie sagten, Marlene Dietrich, wir sind Anfang 20, sie ist 60. Aber irgendwann platzte einer der Beatles heraus und sagte, oh Mann, sie haben wirklich verdammt schöne Beine. Ja, das war meine kleine Geschichte über Berlin und die Beatles. Vielleicht hat sie ein bisschen Freude gemacht. Ich wünsche Ihnen tolle Adventszeit, frohe Weihnachten, guten Rutsch. Und übrigens, wir haben eine tolle Weihnachtsfolge, etwas älter. Und diese und alle anderen älteren Folgen können Sie nachhören. Und bitte lassen Sie mich wissen, ob Sie weitere Anregungen haben für neue Folgen. Ich freue mich immer wieder. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ihr Oliver Ohmann von ABZ.